15%, wenn Frauen töten. Es ist der 20. Oktober 1989. Ein Samstag in der australischen Stadt Brisbane, an welchem vier Frauen gemeinsam an einer Bar sitzen. Sie sind schwarz gekleidet, teils tätowiert und irgendwie haben sie etwas Düsteres an sich. Eine von ihnen hat ein Pentagramm auf ihrem Handrücken, was so aussieht, als habe sie sich dieses selbst in ihre Haut geritzt. Die Stimmung der Frauen ist ausgelassen. Sie lachen übermütig und haben sich gerade Champagner bestellt, als eine von ihnen sich umdreht und ihre Freundinnen bedeutungsvoll ansieht. Ihre Augen funkeln. Sie sieht aus, als hätte sie gerade eine Idee. Dann sagt sie: "Ich brauche einen richtigen Drink."
"Noch ein Bier, dann gehe ich nach Hause", denkt sich Edward Baldock an diesem Abend. Er ist mit seinen Freunden in einem Pub in einem Vorort von Brisbane unterwegs. Es ist kurz vor Mitternacht, so spät ist er selten noch in der Stadt. Sonst führt er ein eher ruhiges, beschauliches Leben. Edward ist 47 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in einer ruhigen Siedlung des Ortes. Seit 25 Jahren sind sie verheiratet und haben gemeinsam 5 Kinder und mittlerweile sogar Enkelkinder. Edward arbeitet als Straßenbauer bei der Stadtverwaltung und steht jeden Morgen früh auf. Morgen muss er zum Glück nicht. Morgen hat er frei. Und er genießt es, mal wieder einen drauf zu machen, mit seinen Jungs Bier zu trinken und Darts zu spielen, fast wie früher, als er noch jung war. Er weiß, dass er eigentlich schon zu viel getrunken hat. Morgen wird er sicherlich mit einem mächtigen Kater aufwachen. Aber diesen Gedanken verdrängt er gekonnt. Und nach dem nächsten Bier geht er ja wirklich nach Hause. Als er aus dem Pub tritt, sind die Straßen bereits leer. Die meisten Menschen liegen um diese Uhrzeit eingekuschelt auf der Couch oder in ihren Betten. Edward hält nach einem Taxi Ausschau. Als er keines entdeckt, beschließt er, ein Stück zu laufen. Es wird schon bald eins auftauchen, denkt er noch. Das Gehen allerdings fällt ihm schwer. Er ist doch schon ganz schön betrunken, merkt er jetzt. Er taumelt die dunkle Straße hinunter, verliert das Gleichgewicht und muss sich an einem Pfeiler festhalten. Dann taucht ein Auto auf. Könnte das ein Taxi sein? Es hält neben ihm, die Beifahrertür öffnet sich, aber zu seiner Überraschung ist kein Taxifahrer im Wagen. Stattdessen lächeln ihm 4 junge Frauen entgegen. An dieser Stelle unterscheiden sich die Quellen deutlich voneinander. Eine Version der Geschichte besagt, dass die Frauen Edward eine Mitfahrgelegenheit anbieten, die er dankend annimmt. Laut einer anderen Quelle heißt es, dass sie ihm Sex anbieten und Edward, betrunken wie er ist, nicht Nein sagen kann. Egal welche von den beiden Versionen stimmt, fest steht jedenfalls, dass er zu den Frauen ins Auto steigt. Sie fahren aus der Innenstadt heraus und kommen schließlich an einem Park, durch den der Brisbane River fließt, zum Stehen. Es ist ein beliebter Ort. Tagsüber tummeln sich hier Menschen und auf dem Fluss sind normalerweise viele Ruderer unterwegs. Auch Edward ist oft hier, um mit seinen Enkelkindern auf dem Spielplatz Zeit zu verbringen. Aber jetzt ist im Park alles still. Niemand scheint sich hier zu so später Stunde aufzuhalten. Er wirkt wie ein ganz anderer Ort. Wenn man davon ausgeht, dass Edward sich von den Frauen Sex verspricht, scheint es ihn vielleicht nicht zu wundern, dass sie mitten in der Nacht in einem Park halten. Laut dieser Version steigt er nun mit einer der Frauen aus dem Wagen. Bei ihr handelt es sich um eine große, kräftige Frau mit schwarzen, kurzen Haaren und Tattoos an beiden Armen. Sie führt ihn zum Ufer des Flusses an eine versteckte Böschung und zieht dort ihr Shirt aus. Auch Edward fängt an, sich auszuziehen. Seine Kleidung faltet er ordentlich zusammen und legt sie gestapelt auf seine Schuhe, damit nichts schmutzig wird. Das passt zu Edward. Während er sich auszieht, verschwindet die Frau noch einmal. Sie müsse auf Toilette, sagt sie, und Edward denkt sich nichts weiter dabei. Sollte Edward sich keinen Sex versprochen und einfach eine Mitfahrgelegenheit genutzt haben, muss die große, kräftige Frau ihn auf irgendeine andere Weise aus dem Auto und zum Ufer und zum Ausziehen gezwungen oder unter anderen Vorwänden gelockt haben. Möglich ist natürlich, dass er sich ursprünglich nur eine Mitfahrgelegenheit erhofft hatte, sich dann aber doch zu der Frau hingezogen fühlte. So oder so, Edward steht jetzt jedenfalls nackt am Ufer des Brisbane Rivers. Als die Frau dann zurückkommt, ist sie nicht allein. Er sieht sie mit einer weiteren Frau vom Auto zu ihm laufen. Die andere Frau ist zierlicher, sie wirkt schüchtern und zurückhaltend. Er sieht, dass die beiden diskutieren. Dann dreht die zierliche Frau wieder um und geht zurück zum Auto. Die andere kommt auf ihn zu, jedoch mit einer deutlich veränderten Haltung. Sie wirkt düster und wütend. Was ist los, soll Edward noch gefragt haben. Aber da ist die Frau schon bei ihm. Sie packt ihn an den Schultern und beginnt, ihm ein Messer in den Nacken zu rammen. Stechender Schmerz durchfährt seinen Körper. Edward weiß nicht, wie ihm geschieht. Er geht zu Boden. In völliger Panik versucht er, nach der Frau zu schlagen, ihre Hände festzuhalten. Aber sie sticht weiter und weiter auf ihn ein. Seine Kräfte verschwinden. Er hat keine Chance. Immer und immer wieder versenkt sie das Messer in seinem Rücken und in seinem Hals. Als nächstes packt sie seinen Kopf, zerrt ihn nach oben und schneidet ihm die Kehle durch. Von einem Ohr zum anderen. Dann lässt sie ihn fallen wie ein geschlachtetes Tier. Aber Edward lebt noch. Er röchelt und ringt nach Luft. Als die Frau dies bemerkt, macht sie kurzen Prozess. Sie greift in seine Haare, zerrt ihn noch einmal hoch und sticht erneut in seinen Hals. Ein letztes Röcheln, dann gibt Edwards Körper auf. Er ist tot. Zufrieden setzt sich die junge Frau neben ihn in die Böschung. In völliger Ruhe holt sie sich ein Päckchen Zigaretten aus ihrer Hosentasche, greift sich eine aus der Packung und zündet sie an. Minutenlang sitzt sie still neben ihrem blutüberströmten Opfer und genießt ihren Erfolg. Sie hat getötet. So lange hatte sie sich das ausgemalt.
Die Frau, die dort so gelassen am Ufer sitzt, ist Tracy Wigginton. Heute kennen sie viele nur unter dem Namen, welcher ihr seitens der Medien gegeben wurde. Lesbian Vampire Killer. Aber wir fangen wie immer ganz von vorne an. Tracy Avril Wigginton wird am 4. August 1965 in Rockhampton im australischen Sonnenstaat Queensland geboren. Rockhampton ist keine Stadt, über die es viel zu erzählen gäbe. Sie ist weder groß noch klein, weder hübsch noch hässlich. Das einzig Auffällige an ihr sind die vielen Rinder, die überall in riesigen Ställen und auf Weiden verteilt umherstehen. Rockhampton ist bekannt für die Rinderzucht, weshalb die Stadt bei den Australiern als Beef Capital bekannt ist. Tracys Familie, vor allem ihre Großeltern, haben es in Rockhampton zu viel Reichtum gebracht. Ihren Großvater Greg kennt man als Selfmade-Millionär, eine Erfolgsgeschichte, die immer wieder gern erzählt wird. Die Geschichte übertüncht auch die Scham darüber, dass ihre Tochter Rhonda, Tracys Mutter, nicht ganz die Erwartungen ihrer ehrgeizigen Eltern erfüllt. Kurz nach der Geburt von Tracy lässt sich Rhonda von ihrem Mann scheiden und ist nicht in der Lage, ihr Kind großzuziehen. Tracy wird daher von ihren Großeltern adoptiert und lebt dort mit einem anderen Mädchen namens Miriam zusammen, welches ebenfalls adoptiert wurde. Woher dieses Mädchen stammt, wissen wir nicht. Für Tracy ist der Einzug bei ihren Großeltern der Anfang einer Tyrannei, die viele Jahre andauern wird. Ihre Großmutter Avril ist eine herrische Frau, die unfähig ist, ihren Adoptivkindern Liebe und Zuneigung zu schenken. Stattdessen betrinkt sie sich fast täglich, wodurch sie anschließend beginnt, auf die Kinder einzuschlagen und sie zu erniedrigen. Sie bläut ihnen ein, dass alle Männer grausam seien und Frauen nur benutzen würden, um an Sex zu kommen. Diese Einstellung kommt nicht von ungefähr. Sie soll als Kind selbst missbraucht worden sein und auch ihr Ehemann soll sie immer wieder mit anderen Frauen betrügen. Erniedrigend ist für sie dabei nicht nur der Fakt des Betrugs, sondern auch der Punkt, dass eigentlich die ganze Stadt davon weiß. Craig ist ein bekannter Mann. Was er tut, bleibt nie lange geheim.
Und an der Stelle musste ich direkt an unsere zweite Folge über Catherine Knight denken. Auch ihr wurde ja seitens ihrer Mutter gesagt, dass alle Männer schlecht seien und dass sie alle ihre Frauen betrügen würden, also dass alle Männer untreu sind.
Ja, als ich das gehört habe, habe ich auch eins zu eins daran denken müssen, weil es ist ja fast genau der gleiche Wortlaut sogar.
Ja. Und ich glaube halt schon, dass das was mit einem macht, wenn man das schon in frühen Jahren so eingetrichtert bekommt.
Ja, und vor allem, wenn sie die Erfahrung gemacht hat, okay, ihr Großvater war ja zum Beispiel so ein Mann, der böse war. Und ich glaube schon, dass man das dann anfängt, auf alle anderen zu übertragen. Vor allem, wenn das dann noch so gefüttert wird.
Ja, ja, genau. Du kriegst das ständig gesagt. Und dann hast du eben auch noch jemanden, der dir das beweist.
Ja, ja.
Also ganz, ganz furchtbar.
Total. Vielleicht richtet sich ihre Wut gegen die beiden Kinder, weil ihr Ehemann auch ihnen, so grausam es ist, mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihr selbst. Und hiermit meine ich keine liebevolle Aufmerksamkeit, denn er soll sie seit ihrem 8. Lebensjahr regelmäßig sexuell missbrauchen.
Und das finde ich einfach so, so krass. Ich habe schon mal von einem Fall gehört, in welchem die Mutter eifersüchtig auf ihre eigene Tochter war, weil diese vom Vater, also von dem Ehemann der Mutter, sexuell missbraucht wurde und die Mutter dann in ihrer Tochter Konkurrenz gesehen hat. Also sie hat ihre Tochter nicht als Opfer ihres Vaters beziehungsweise eben ihres Partners gesehen, sondern als eine Konkurrentin, anstatt zu sehen, was der Vater da tut und dass die Tochter eigentlich ja das Opfer ist.
Ja, und ich finde diesen Gedanken so, so grausam, weil jetzt beispielsweise in dem Fall, über den du gerade gesprochen hast, den kenne ich auch, dass die Mutter sich da nicht für die Tochter einsetzt, was sie eigentlich tun sollte. Und dass ich glaube, ich habe das nämlich mal in einem anderen Podcast gehört, wo dann auch drüber gesprochen wurde, dass die Mutter ihr vorgeworfen hat, den Vater verführt zu haben, wo ich so dachte, was geht jetzt ab? So, du müsstest deine Tochter beschützen, du müsstest da so schnell wegrennen, wie du könntest.
Ja.
Und dass du ihr dann da noch eine Mitschuld gibst, ist einfach grausam.
Absolut. Also ich war über den Fall damals auch so, so, so schockiert, weil ich meine, für die Tochter ist das schon schlimm genug, wenn der eigene Vater einen anfasst. Also das ist ja schon die absolute Horrorvorstellung und extrem traumatisierend. Und wenn deine Mutter dir dann, oder generell, egal wer, dir eine Mitschuld gibt, das ist ja schon super, super schlimm. Aber wenn es dann auch noch deine eigene Mutter ist, die dir vorwirft, dass du deinen Vater verführt hast, also das ist für mich so schwer zu begreifen, weil das für mich so out of this world ist. Also das ist ja, das kriegt man ja gar nicht zusammen im Kopf, dass jemand so wirklich denkt.
Und was das dann mit einem Kind machen muss, wie du sagst, den Missbrauch auf der einen Seite und dann dieser fehlende Schutz seitens der Mutter auf der anderen Seite.
Total.
Also da fühlst du dich ja nie irgendwo sicher, wenn nicht mal deine eigenen Eltern oder deine eigenen Großeltern dich beschützen.
Ja, absolut.
Avril lässt ihre komplette angestaute Wut nun also an den beiden Adoptivkindern aus, statt sie, wie sie das eigentlich tun sollte, zu beschützen. Besonders auf Miriam scheint es Avril abgesehen zu haben. Tracy wird später berichten, dass ihre Schwester täglich mehrfach mit allen möglichen Dingen, die Avril im Haus finden konnte, geschlagen wurde. In einer Nacht im Winter soll sie Miriam über Nacht draußen angebunden und sie erst am Morgen wieder ins Haus gelassen haben. Aufgrund der eisigen Temperaturen in dieser Nacht erlitt Miriam so eine Unterkühlung. In jener grausamen Umgebung wächst Tracy zu einem schüchternen und unsicheren Mädchen heran. In der Schule findet sie keinen Anschluss. Sie wird gemobbt und ausgegrenzt. Wohl auch, weil sich langsam zeigt, dass Tracy mehr Interesse an Mädchen als an Jungen zu haben scheint. In den 70ern ist das nichts, was in einer eher kleinen australischen Stadt gesellschaftlich akzeptiert wird. Die anderen Mädchen bezeichnen sie als eklig. Sie wissen nicht, wie sie mit Tracy umzugehen haben. Und Tracy weiß bald auch nicht mehr, wie sie sich gegenüber ihren Mitschülern und Mitschülerinnen verhalten soll. Stattdessen grenzt sie sich jetzt selbst immer mehr ab und wird rebellisch. Entgegen den strengen katholischen Werten ihrer Großeltern tauscht sie die weißen spitzen Blusen gegen schwarze Kleidung. Die Bibel wird in eine Ecke ihres Zimmers verbannt. Stattdessen häufen sich jetzt Bücher über Hexen, Astrologie und schwarze Magie in ihren Regalen. Mehrfach fliegt Tracy von den teuren Privatschulen, auf die ihre Großeltern sie schicken. Ihre Mitschüler hätten Angst vor ihr. So zumindest heißt es immer wieder. Diese Angst ist vielleicht nicht ganz unbegründet. Denn Tracys Interesse an schwarzer Magie bezieht sich vor allem auf Zauber, welche sich gegen andere richtet und vor allem anderen schaden soll. Als Tracy 14 Jahre alt ist, stirbt ihr Großvater Greg. Es dauert aber nicht lange, bis Avril einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Nicht sonderlich verwunderlich, denn schließlich ist sie ein sehr guter Fang. Ein schönes Anwesen und ein noch größeres Vermögen. Aber schon wie bei ihrem Ehemann zuvor trifft Avril keine gute Wahl, was den Mann angeht, der sie von nun an im Leben begleiten würde. Er lässt zwar Tracy und Miriam in Ruhe, ist jedoch gewalttätig gegenüber Avril selbst. Als Tracy einmal mitbekommt, wie ihre Großmutter von ihm mitten ins Gesicht geschlagen wird, tut sie das, was sie sich eigentlich selbst von Avril gewünscht hätte. Sie verteidigt sie. Tracy ist schon jetzt zu einem großen, starken Mädchen herangewachsen, das all ihre Mitschüler bei weitem überragt. Sie gerät in einen heftigen Wutausbruch und schlägt so heftig auf den Mann ihrer Oma ein, dass sich dieser die Nase bricht. Die Lage im Haus wird immer angespannter. Aber noch muss Tracy bleiben. Sie ist zu jung, um für sich selbst sorgen zu können. 2 Jahre nach diesem Vorfall, sie ist jetzt 16 Jahre alt, geht Tracy ihre erste Beziehung ein. Allerdings nicht mit einer Frau, sondern mit einem Mann, welcher deutlich älter ist als sie selbst. Bei dem Mann handelt es sich um einen Freund ihrer Großmutter, der bereits verheiratet ist und gemeinsam mit seiner Frau mehrere Kinder hat. Trotz der Umstände fühlt er sich angezogen von diesem ungewöhnlichen Mädchen und dieser Rebellin mit ihrem Fabel für Übernatürliches. Und Tracy ist geschmeichelt. Sie kann nicht erkennen, dass sie manipuliert wird und dass der Mann sie nur benutzt. Endlich ist da jemand, der ihr Aufmerksamkeit und Zuneigung schenkt. Das ist alles, was sie sieht. Die beiden gehen eine heimliche Affäre ein. Doch das Glück hält nicht lange. Tracy wird schwanger und ihr heimlicher Verehrer drängt sie dazu, das Kind abzutreiben. Zunächst ist sie verunsichert. Vielleicht gibt es einen Teil von ihr, der das Kind eigentlich behalten möchte. Es wäre ihr ganz eigenes. Sie könnte eine eigene kleine Familie gründen, weit weg von der Hölle ihrer Großmutter. Aber sie ist jung und weiß nicht genau, was zu tun ist. Dem Mann an ihrer Seite liegt natürlich alles daran, sein kleines Geheimnis nicht aufliegen zu lassen, und so lässt er nicht locker und bedrängt sie immer weiter. So lange, bis Tracy zustimmt, das Kind abzutreiben. Gemeinsam fahren sie in eine Klinik, in welcher der Eingriff durchgeführt werden kann. Als er Tracy danach zu Hause absetzt, ist es das letzte Mal, dass sie ihn sieht. Danach meldet er sich nie wieder bei ihr. Könnte ihre Großmutter also doch recht gehabt haben? Sind wirklich alle Männer so? Tracy bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Von Männern will sie nichts mehr wissen. Eigentlich fühlt sie sich ja eh mehr zu Frauen hingezogen. Männer können ihr fernbleiben.
Tracy bleibt noch bis ins junge Erwachsenenalter im Haus ihrer Großmutter wohnen. Es ist ein furchtbares Zuhause, aber es ist das Einzige, das sie kennt. Nur langsam fasst sie Fuß in der Welt außerhalb. Sie geht jetzt manchmal aus, in Bars oder zum Tanzen. Mit der Zeit verändert sie auch mehr und mehr ihren Look. Das brave Mädchen mit den langen Haaren ist einer Frau mit rasiertem Kopf und Tattoos gewichen. Ihre Tattoos scheinen eine eigene Geschichte zu erzählen. Eine schwarze Rose und ein Abbild Merlins, des Zauberers, bedecken ihre Oberarme. Von einem Handrücken sieht einem das Auge des Horus entgegen. Ein uraltes Zeichen, das unter anderem gegen böse Blicke schützen soll. Auf dem anderen Handrücken hat sie sich mit einem Messer ein Pentagramm in die Hand geritzt. Ein Schutzzeichen gegen das Böse. Wenn sie ausgeht, scheint Tracy ein völlig anderer Mensch zu werden. Passend dazu verleiht sie sich, sobald sie um die Häuser zieht, einen neuen Namen. Bobby. Zu etwa dieser Zeit stirbt dann auch ihre Großmutter. Und obwohl sie, wie wir wissen, furchtbare Dinge getan hat, trifft Tracy dieser Tod schwer. Vermutlich, weil sie jetzt endgültig kein Zuhause mehr hat. Sie zieht für eine Zeit zu ihrer Mutter, doch das geht nicht lange gut. Dann lebt sie bei einem befreundeten Paar ihrer Mutter, aber auch dort muss sie wieder erfahren, dass sie nirgends sicher ist. Der Mann soll sie sexuell missbraucht haben. Mit 21 Jahren aber wird Tracy endlich ihr Erbe ausgezahlt. Das erste Mal empfindet sie so etwas wie Freiheit. Sie kauft sich eine eigene Wohnung in Brisbane, 7 Stunden südlich ihres Heimatsorts an der Ostküste Australiens. Sie reist viel in dieser Zeit, probiert sich aus, hat verschiedene kurze Beziehungen zu anderen Frauen. Doch bei einer dieser Beziehungen scheint es sich um eine ernsthafte Verbindung zu handeln. Tracy verliebt sich in eine junge Frau namens Debbie. Die beiden ziehen zusammen und sind glücklich miteinander. Zumindest für eine gewisse Zeit. Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Tracy erfährt, wie es sich anfühlt, geliebt zu werden. Umso größer vermutlich die Enttäuschung, als die bis dato harmonische und liebevolle Beziehung ins Gegenteil umzuschwanken scheint. Es kommt immer häufiger zu Streitsituationen. Doch die beiden sind noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem sie die Beziehung zueinander einfach aufgeben würden. Stattdessen schlägt Debbie eine offene Beziehung vor. Schon von Beginn an war sie der Part der beiden, der sich noch ausprobieren wollte. Tracy auf der anderen Seite hatte endlich das gefunden, wonach sie sich so lange gesehnt hat. Ein sicheres Zuhause und einen Menschen an der Seite, den sie liebt und von dem sie geliebt wird. Sie stimmt trotzdem zu. Eine offene Beziehung scheint ihr besser zu sein, als Debbie komplett zu verlieren. Als Debbie jetzt immer wieder andere Frauen nach Hause bringt, wird Tracy erst so wirklich bewusst, wie es sich anfühlt, ihre Freundin zu teilen. Diesen Zustand hält sie kaum aus, weswegen sie beginnt, mehr auszugehen und dabei immer mehr Alkohol zu trinken. An einem dieser Abende lernt sie Lisa kennen. Lisa ist eine der Frauen, die am Ende mit ihr im Auto sitzen, als sie Edward Baldock zu sich locken wird. Denn Lisa ist die schüchterne, zierliche junge Frau, über die wir bereits am Anfang gesprochen haben. Die gemeinsam mit Tracy zu Edward läuft, der sich zu diesem Zeitpunkt gerade am Ufer des Brisbane Rivers aufhält. Bevor wir aber wieder über jene verhängnisvolle Nacht sprechen, lernen wir auch Lisa einmal kennen. Sie ist 23 Jahre alt und wird als sensibel und leichtgläubig beschrieben. Bereits nach kurzer Zeit scheint sie vollkommen fasziniert von Tracy zu sein. Ganz besonders von ihrem Mut, ihrer Andersartigkeit so offen zu leben. Sie verliebt sich Hals über Kopf in die kräftige Frau mit den kurzgeschorenen Haaren. In den kommenden Monaten verbringen sie viel Zeit miteinander. Debbie rückt gänzlich in den Hintergrund. Lisa hängt Tracy wie gebannt an den Lippen, glaubt ihr alles, was sie erzählt. Und Tracy erzählt einiges. Sie habe magische Kräfte, könne sich verwandeln, könne Gedanken lesen, sei eigentlich gar kein Mensch, sei übersinnlich und eine Vampirin. Als Vampirin ernähre sie sich natürlich ausschließlich vom Blut. Das hole sie sich regelmäßig beim örtlichen Schlachter. Aber Tierblut sei einfach kein Vergleich zu Menschenblut. Es sei nur ein Ersatz, der sie nie ganz befriedigen könne. Als Lisa versteht, worauf sie hinaus will, ist sie ihr gerne behilflich. Einerseits, weil sie ihrer Freundin tatsächlich helfen möchte, andererseits, weil sie selbst völlig besessen von schwarzer Magie und allem Okkulten ist und es kaum abwarten kann, Tracy in Aktion zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt ritzt sich die junge Frau regelmäßig das Handgelenk auf, um ihre Freundin an sich trinken zu lassen. Nur so viel, dass es sie nicht zu sehr schwächt, aber genug, um Tracy zumindest für ein paar Tage zu befriedigen. Das ungewöhnliche Paar zieht weiter gemeinsam durch die Bars von Brisbane. An einem dieser Abende lernen die beiden Frauen Kim und Tracy W. kennen, die sich ebenfalls auf den ersten Blick von Tracys düsterem Äußerem angezogen fühlen. Das sind im Übrigen die zwei anderen Frauen, die später mit Edward im Auto sitzen werden. Sie haben, wie könnte es anders sein, auch eine Schwäche für Übernatürliches, sind fasziniert von düsteren Wesen wie Vampiren und glauben daran, dass es sie tatsächlich gibt. Deshalb können sie ihr Glück kaum fassen, jetzt tatsächlich einer echten Vampirin begegnet zu sein. Ab diesem Zeitpunkt sind die vier unzertrennlich und natürlich ist Tracy die unangefochtene Anführerin des Quartetts. Schließlich ist sie die mit den übernatürlichen Fähigkeiten. Selbst wenn man wollte, sollte man sich lieber nicht mit ihr anlegen oder sich ihr in den Weg stellen. Denn Tracy hat ihren Freundinnen glaubhaft weisgemacht, dass sie über grausame Schadenszauber verfüge und sie jederzeit anwenden könne.
Es ist einer dieser Abende, an dem die vier gemeinsam ausgehen, sich betrinken und zusammen Spaß haben. Gleichzeitig aber der Abend, der Edward Baldocks letzter Abend sein würde. Als Tracy sich mit blitzenden Augen zu ihren Freundinnen umdreht und sagt, ich brauche einen richtigen Drink, wissen sie sofort, was gemeint ist. Die drei sehen sich an. Meint Tracy es wirklich ernst? Will sie jetzt wirklich jemanden töten, um dessen Blut zu trinken? Zumindest hatte sie schon häufiger darüber gesprochen. Es gefällt ihr zwar, aus Lisas Handgelenk zu trinken, aber sie will mehr. Und die drei sind neugierig. Sie stimmen zu. Im Verhör werden sie später sagen, dass sie zudem Angst hatten, sich ihrer Freundin in den Weg zu stellen. Also steigen die vier ins Auto und fahren aus der Innenstadt heraus auf der Suche nach einem geeigneten Opfer. Das Messer, das Tracy später benutzen wird, steckt bereits in ihrer Tasche. Vielleicht trägt sie es immer mit sich. Vielleicht hatte sie auch schon eine Ahnung, dass heute der Abend sein könnte, an dem das Messer zum Einsatz kommen würde. Als sie den betrunkenen Edward über die Straße torkeln sehen, muss Tracy nicht lange nachdenken. Er ist es. Ihn wird sie töten.
Also die Vermutung liegt nahe, dass es ein Mann sein sollte. Wir wissen nicht, ob sie noch andere Menschen gesehen hat, die in Frage gekommen wären. Aber ich gehe davon aus, dass es relativ egal war, wer es ist. Hauptsache ein Mann. Tracy muss im Laufe ihres Lebens einfach einen ziemlichen Hass auf Männer entwickelt haben. Und wir haben da ja schon drüber gesprochen. Also es ist ja nicht schwer zu verstehen, woher das kommt. Das kommt natürlich dadurch, dass sie eben mit vielen Männern sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also schauen wir uns allein die Freunde ihrer Mutter an, aber auch ihren eigenen Großvater.
Ja, und ich glaube nämlich auch, dass sie auf jeden Fall nach einem Mann Ausschau gehalten hat. Ich finde, das würde auf jeden Fall ins Bild passen. Und klar hat sie dann Edward gesehen und da hat das dann natürlich perfekt gepasst, weil er schon so betrunken gewirkt hat. Ich glaube,
ja,
da war ihr klar, sie kann ihn vielleicht überwältigen, wenn er nicht mehr diese Kraft hat in seinem Zustand. Und er steigt vielleicht auch total easy zu vier Frauen ins Auto, weil ich glaube, dass man da als Mann jetzt keine Sorge hat, dass einem da was passiert.
Das glaube ich auch weniger. Und ich glaube auch, dass du noch mal weniger achtsam bist, wenn du selbst schon ein bisschen was Intus hast.
Ja.
Und ich denke auch, dass sie ihn ausgesucht haben, einfach weil er dadurch, durch seinen Zustand, eben ein leichtes Opfer war.
Ja, das glaube ich auch. Nun sind wir an der Stelle angekommen, an welcher sich Edward bereits nackt am Ufer des Brisbane Rivers befindet. Einige Quellen berichten, dass Lisa ihn nun auf Drängen von Tracy töten soll, es aber nicht über sich bringt. Andere sagen, dass Tracy Lisa um Hilfe bittet, weil sie befürchtet, Edward nicht allein überwältigen zu können. Laut dieser Version soll Lisa sich jedoch geweigert haben, Teil des tödlichen Plans zu werden. Eine Frage, die zudem nie ganz geklärt werden kann: Hat Tracy tatsächlich Edwards Blut getrunken? Die Ermittler werden später eine große Wunde an seinem Rücken feststellen können, die aussieht, als habe jemand darin gewühlt. Tracy selbst wird in den Verhören bestreiten, sein Blut getrunken zu haben. Auch eine Obduktion wird dies nicht nachweisen können. Tracys Freundinnen hingegen sagen bei den Ermittlern aus, dass ihr Atem nach Blut gerochen habe, als sie wieder zu ihnen ins Auto gestiegen war. Unklar ist zudem, ob die Freundinnen noch einmal ans Ufer gingen, um sich die Leiche anzusehen oder ob sie die ganze Zeit über im Auto geblieben sind. Ursprünglich war es sicher der Plan, Tracys Opfer zu begutachten, zu sehen, zu was ihre Freundin fähig ist. Aber es kann gut sein, dass sie die Situation unterschätzt haben und am Ende so wenig mit dem Mord zu tun haben wollten wie möglich. Als Tracy nach der Tat von ihren Freundinnen nach Hause gebracht wird, bittet sie ihre Partnerin Debbie etwas später, sie noch einmal in den Park zu fahren. Sie sagt ihr, dass sie ihre Bankkarte dort verloren habe. Warum sie wirklich zurück wollte, wissen wir nicht. Aber Debbie sagt später aus, dass Tracy sich auf der Rückbank krümmte, als sie die Polizisten am Tatort sah. Und dass sie immer wieder gesagt habe: Oh mein Gott, es ist wahr. Dieser Satz macht jetzt vielleicht noch keinen Sinn, aber er wird später eine Rolle spielen, wenn wir uns Tracys psychischen Zustand einmal genauer ansehen. Ein Ruderer, der am Sonntag um 5.30 Uhr auf dem Brisbane River unterwegs ist, findet die Leiche von Edward Baldock. Es muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Nicht nur für den Ruderer, auch für die Ermittler, die bereits wenige Minuten später vor Ort sind. Anders als man dies vermuten würde, haben sie solch ein Verbrechen noch nie erlebt. Die Leiche, die hier vor ihnen liegt, ist mit fast 30 Stichwunden übersät. Überall ist Blut. Aber das Schlimmste, der Hals und der Nacken des Mannes sind so übel zugerichtet, dass nur noch die Wirbelsäule den Kopf am Rest des Körpers hält. Die Ermittler gehen davon aus, dass Edward von einem Mann getötet wurde. Die Art seiner Wunden lässt darauf schließen, dass viel Kraft angewandt wurde. Kraft, die sie einer Frau schlichtweg nicht zutrauen. Sie können auch feststellen, dass der Mann noch nicht lange tot ist. Ein paar Stunden vielleicht. Also kann auch der Mörder noch nicht weit sein. Jetzt müssen sie sich beeilen. In der Nähe des Mannes finden sie den Klamottenstapel und sein Portemonnaie, wodurch sie ihn schnell identifizieren können. Sie fragen seine völlig aufgelöste Frau, wo er war, und sind sich schnell über den Verlauf des Abends im Klaren. zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem Edward die Bar verließ. Aber zwischen den Kleidern haben sie noch etwas anderes gefunden. Eine Bankkarte, welche in Edwards Schuhen lag. Und darauf steht der Name T.A. Wigginton. Ein Einsatzteam fährt zu der Adresse, die die Bank ihnen mitgeteilt hatte. Sie haben keine Ahnung, wie dicht sie an der Täterin dran sind. Zu diesem Zeitpunkt gehen sie noch davon aus, dass Edward die Karte gefunden hat und sie in seinen Schuhen verwahrte, um sie am nächsten Morgen abzugeben. Sie fahren nur zu der angegebenen Adresse, weil sie sich erhoffen, mehr über den weiteren Verlauf des Abends zu erfahren. Als sie klingeln, öffnet ihnen eine fast 1,90 Meter große Frau mit schwarzen Haaren die Tür. Sie ist freundlich und zuvorkommend. Und natürlich bestätigt sie die Story, von der die Ermittler ohnehin ausgehen. Die Karte müsse sie verloren haben. Genau. Wie schön, dass sie jetzt wieder da ist. Doch eine Sache irritiert die Einsatzkräfte. Als sie der Frau erzählen, wo ihre Karte gefunden wurde und dass ein Mann auf grausame Weise ermordet worden sei, ist ihre einzige Reaktion: Oh nein. Aufgrund dieser emotionslosen Antwort beschließen sie, die Frau einmal näher anzuschauen. In ihrer Wohnung finden sie allerlei unheimliche Dinge. Fotos von Friedhöfen, düstere Symbole und sogar einen echten Grabstein. Das ist natürlich creepy, aber es wäre noch kein Grund, die Frau mit aufs Revier zu nehmen. Dann allerdings finden sie ein blutgetränktes Handtuch. Das reicht, um Tracy von einer einfachen Zeugin zur Tatverdächtigen werden zu lassen. Tracy wird nun aufs Revier mitgenommen, weigert sich jedoch zunächst zu sprechen. Doch noch im Haus hatte sie schon die Namen ihrer Freundinnen verraten, mit denen sie am Vorabend unterwegs gewesen ist. Am nächsten Tag sitzen diese ebenfalls in den Verhörräumen. Es ist ausgerechnet Lisa, Tracys Geliebte, die am schnellsten unter den bohrenden Fragen der Ermittler zusammenbricht und alles auf den Tisch legt. Sie sagt, dass Tracy den Mann getötet habe. Mit dieser Aussage konfrontiert werden auch Kim und Tracy W. gesprächig. Und die Story ist bei allen dreien dieselbe. Tracy sei eine Vampirin mit übernatürlichen Fähigkeiten, die ihre Gedanken kontrollieren könne und sie in der Tatnacht unter ihrer Kontrolle gehabt habe. Sie hätten sich nicht wehren können. Sie hätten Angst vor ihr. Sie seien in der Nacht kaum mehr als ihre Marionetten gewesen. Auch Tracy selbst gibt die Tat jetzt zu. Alles andere wäre auch zwecklos. Sämtliche Beweise und Aussagen sprechen längst gegen sie. Als sie im nächsten Verhör erzählt, was passiert ist, spricht sie völlig ruhig und gelassen. Von Scham oder Reue keine Spur. Sie habe nichts empfunden, als sie Edward tötete, sagt sie den erstaunten Ermittlern. Von der Kälte ihrer Aussagen irritiert, fordern sie ein psychologisches Gutachten an. Im Gespräch mit dem psychologischen Experten gibt Tracy an, sich an viele Dinge aus ihrem Leben nicht erinnern zu können. Große Teile ihrer Kindheit seien wie ausgelöscht. Auch Details der Tatnacht fehlten teils vollständig. Die Experten haben eine Idee. Sie setzen Tracy unter Hypnose, um an die verdrängten Erinnerungen zu gelangen. In mehreren Sessions und insgesamt 26 Stunden unter Hypnose können sie sich auf eine Diagnose festlegen. Dissoziative Identitätsstörung, die früher auch multiple Persönlichkeitsstörung genannt wurde.
Bei der dissoziativen Identitätsstörung spalten Betroffene ein oder mehrere Teile ihrer Persönlichkeit ab. Meistens sind es Menschen, die in ihrer Kindheit furchtbare Dinge erlebt haben, die sie unmöglich verarbeiten konnten. Ihre Psyche spaltet diese Erlebnisse von sich ab, was aber auch zur Folge hat, dass ein Mensch heranwächst, der in mindestens zwei Persönlichkeiten gespalten ist. Meist sind es 2 bis 4. Diese Spaltung geht häufig mit Erinnerungslücken einher, weil die verschiedenen Persönlichkeiten selbstständig handeln und sich nicht an das erinnern, was die andere Persönlichkeit oder die anderen Persönlichkeiten taten.
Das würde auch erklären, warum Tracy am nächsten Morgen nochmal mit Debbie zum Tatort fuhr. Vielleicht, um sich zu vergewissern, dass sie die Tat wirklich begangen habe. Auch ihre Ausrufe, also dieses »Oh mein Gott, es ist wahr«, deuten darauf hin, dass sie tatsächlich in sich gespalten ist. Dass es sozusagen einen Teil in ihr gab, der Edward umbrachte, und ein oder mehrere andere, die unbeteiligt waren. Die Experten stellen verschiedene Persönlichkeiten bei Tracy fest, die sogar teils mit unterschiedlichen Stimmen aus ihr sprechen. Und diese schlüsseln wir euch an dieser Stelle einmal auf. Erstens gibt es da Little Tracy. Das ist der kindliche, unschuldige Anteil. Little Tracy ist schüchtern und ängstlich, völlig verunsichert von all den Gräueltaten, die sie erleben und mit ansehen musste. Die zweite ist Big Tracy. Sie ist moralisch und regelkonform, hat einen starken Gerechtigkeitssinn und ist sozusagen der Anteil mit dem Gewissen. Und entsprechend auch der Teil, der seit dem Mord total verzweifelt ist. Es gibt eine Theorie von einem Psychologen, welche besagt, dass Big Tracy die Bankkarte in die Schuhe steckte. Dass also dieser Anteil von Tracy innerhalb der Tat für eine kurze Zeit aktiv wurde, weil er gefasst werden wollte. Wie die Bankkarte am Ende tatsächlich in den Schuhen landete, bleibt aber ein Rätsel. Drittens gibt es noch The Observer, der gefühlskalte rationale Anteil. Wie eine Sekretärin beobachtet er die Handlungen und Emotionen der anderen Anteile und hält sich selbst zurück. Daher ist dieser Anteil sozusagen wie das Verzeichnis, wie eine Bibliothek der gesamten Persönlichkeiten. Teil 4 ist Bobby, der Anteil, der für den Mord verantwortlich sein soll. Ein bisschen wie eine bösere Version der Tracy, die durchs Land reiste, nachdem sie geerbt hatte. Eine Person mit eher männlichem Auftreten, die auf alles pfeift und neue Erfahrungen machen will. Dieser Anteil ist kalt, böse und wütend. Er ist auf Vergeltung aus. Unter den Experten ist umstritten, ob es noch einen fünften Anteil gibt, und zwar Averill, wie der Name der Großmutter. Er soll der dunkelste und übelste aller Anteile sein, der, der Bobby zum Mord angestiftet hat. Der Teil, der alle Fäden in der Hand hält. In einigen Quellen heißt es, Tracy hätte unter Hypnose ausgesagt, Averill würde die ganze Zeit in ihrem Kopf schreien.
Als der Prozess knapp 3 Jahre nach der Tat beginnt, ist jeder Platz im Gerichtssaal belegt. Die Presse hat sich schon längst auf die Story gestürzt. Eine Mörderin, die angibt, eine Vampirin zu sein. Das verkauft sich mehr als gut. Über Wochen sagen Bekannte, Freunde und Familienmitglieder von Tracy vor Gericht aus. Auch ihre 3 Freundinnen, die ebenfalls angeklagt wurden, sind mehrfach zu hören. Über allem steht die Frage, wer ist Tracy wirklich? Immer und immer wieder werden die gleichen Dinge wiederholt. Sie sei unheimlich, bösartig und hätte eine Obsession mit schwarzer Magie und bösen Zaubern. Die 3 Freundinnen behaupten nach wie vor felsenfest, Tracy sei eine Vampirin und hätte sie in der Tatnacht unter ihrem Bann gehabt und ihre Gedanken und Handlungen kontrolliert. Tracys Anwalt verweist auf die Diagnose der Psychiater und plädiert auf nicht schuldfähig. Doch erstaunlicherweise wird dem psychologischen Gutachten im Prozess kaum Bedeutung beigemessen. Tracy wird für voll schuldfähig erklärt. 1991 wird Tracy Averill Wigginton zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie kommt in eine reguläre Haftanstalt, nicht in eine psychiatrische Klinik oder ähnliches. Lisa und Kim werden wegen Mordes und Totschlags zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Tracy W. wird freigesprochen. Und hierzu muss man sagen, dass aus den Quellen nicht genau hervorgeht, wie viele Jahre Lisa und Kim bekommen haben, da hier zum Teil ganz unterschiedliche Angaben gemacht werden. Aus dem Gefängnis heraus schrieb Tracy einen Brief an Edwards Familie und zeigte letztendlich doch Reue. In dem Brief hieß es: Ich würde alles tun, um rückgängig zu machen, was ich getan habe, um euch all die Schmerzen, die Verwirrung und die Wut zu ersparen, die ich verursacht habe. Mittlerweile sind alle Frauen wieder auf freiem Fuß. Tracy wurde 2012 nach 21 Jahren Haft und mehreren Anträgen auf Bewährung entlassen. Sie darf keinen Kontakt zu Lisa, Kim, Tracy W. oder jemandem aus Edwards Familie aufnehmen. Zudem darf sie ihre Geschichte nicht an die Medien verkaufen. Lisa wurde 2008 auf Bewährung entlassen, Kim sogar schon 2003. Erstaunlich ist, dass auf Tracys Diagnose im Prozess gar keine Rücksicht genommen wurde und dass sie nach dem, was bekannt ist, keine psychologische Hilfe im Gefängnis bekam.
Nach allem, was man weiß, führt Tracy heute ein recht normales Leben an der Westküste Australiens, also auf der anderen Seite des Landes. Und das natürlich unter neuem Namen. Während der Haft soll sie in der Gefängnisbibliothek gearbeitet und sogar Abschlüsse gemacht haben, und das in Anthropologie und Philosophie. In einem Interview, welches sie 1996 innerhalb des Gefängnisses gab, hat sie gesagt: Mord ist eine angsteinflößende Erfahrung. Es ist unheimlich, so viel Macht zu besitzen, als würde man Gott spielen. Niemand sollte diese Art von Macht besitzen, aber wir tun es alle. 2019 sorgte sie noch einmal für Schlagzeilen, weil sie auf Facebook Bilder von Vampiren postet und ein Bild, auf dem steht: Keine Panik, weil ich zurück bin. Was das bedeuten soll, darüber kann man nur spekulieren. Sie selbst äußert sich nicht dazu und postet keine weitere Erklärung. Was mit den anderen drei Frauen ist, dazu lässt sich leider nichts finden.
Erstaunlich ist auch, dass auf Tracys Diagnose im Prozess gar keine Rücksicht genommen wurde, finde ich zumindest, und dass sie, nach dem, was bekannt ist, keine psychologische Hilfe im Gefängnis bekommen hat. Sie wurde ja letztendlich behandelt wie jede andere Gefangene auch. Dabei hatte sie ja eine von mehreren Experten diagnostizierte ernsthafte Störung. Insgesamt ist der Umgang mit psychisch kranken Straftätern natürlich ein riesiges Thema. Das hatten wir ja gerade im letzten Fall in Folge 7 zu Beverly Elliott. Und auch bei Tracy kam die Frage auf, ob sie die Störung vielleicht nur erfunden hat. Lange war man sich unter Forschenden unsicher, ob das überhaupt möglich sei. Aber vor einigen Jahren kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass man eine dissoziative Identitätsstörung tatsächlich vortäuschen könne raus. Und das fand ich ganz spannend, weil ich mich das schon auch immer gefragt habe. Wäre jemand, der hochintelligent ist, in der Lage, eine solche Störung vorzutäuschen? Ich muss sagen, im Fall von Tracy halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil das für mich auch schon so mit ihrer traumatischen Kindheit zusammenpasst. Und das ist eben der klassische Fall, der eben zu einer solchen psychischen Störung führen kann. Deswegen glaube ich schon, dass Tracy das nicht vorgetäuscht hat, sondern eben wirklich unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube das auch. Also ich bin mir in ihrem Fall sehr, sehr sicher, dass sie darunter leidet. Und ich finde auch, und auch dadurch, dass sie irgendwann Reue gezeigt hat, ich finde, das passt irgendwie alles so ins Bild, dass sie wirklich gemerkt hat, das, was ich gemacht habe, war falsch und das auch so zugegeben hat. Und wie du sagst, sie hat so traumatisierende Erlebnisse in ihrer Kindheit durchgemacht, dass ich mir schon vorstellen kann, dass sich ihre Persönlichkeit da schon angefangen hat, so aufzuspalten, um das irgendwie handeln zu können.
Ja, voll.
Ich glaube prinzipiell, gerade durch diese Studie, dass es schon möglich ist, dass Leute das vortäuschen. Aber in diesem Fall glaube ich, dass das nicht der Fall ist.
Ja, und ich glaube auch, das muss ich an der Stelle auch dazu sagen, dass das nur ganz, ganz, ganz wenigen Menschen gelingen würde, das überhaupt vorzutäuschen. Also ich glaube, da musst du schon sehr intelligent und sehr durchtrieben sein, um das wirklich durchzuziehen und Experten das glauben zu lassen.
Ja, vor allem dann auch mehrere direkt. Also ich glaube, wenn man das vortäuscht, dass da schon die Wahrscheinlichkeit besteht, dass vielleicht einer merkt, okay, irgendwie das oder das passt nicht ganz ins Bild und ist irgendwie nicht schlüssig. Also ich bin auf jeden Fall auch der festen Überzeugung, dass Tracy an dieser Identitätsstörung litt.
Ja, ich auch. Und ich würde an der Stelle auch gerne noch einmal über die dissoziative Identitätsstörung, auch multiple Persönlichkeitsstörung genannt, eingehen. Die dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS, ist bis heute stark umstritten und noch immer eher unzureichend erforscht. Der Fall fällt in eine Zeit, in der die Krankheit nach jahrzehntelangem Schattendasein, zuletzt wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgiebig dazu geforscht, wieder in Mode geriet. Die Häufigkeit der Erkrankung wird in der Allgemeinbevölkerung mit 1 bis 1,5%, andere Quellen sagen sogar nur 0,5 bis 1% angegeben. Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Nach einer Publikation von 1993 war das Verhältnis von Frauen zu Männern 9:1. Von einigen Experten wird die Existenz der Störung angezweifelt oder sie ordnen die Symptome dem Bereich der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu. Volkstümlich wird die Störung oft mit der Schizophrenie verwechselt. Insgesamt ist sie extrem schwer zu diagnostizieren, weil viele Symptome auch auf andere Krankheitsbilder zutreffen. Die individuellen Einschränkungen variieren stark. Einige Menschen können mit dissoziativen Identitäten hohe akademische und berufliche Leistungen erbringen, andere im Gegenteil nicht.
Und ich finde es auch irgendwo nachvollziehbar, dass sich Tracy quasi diesen ganzen übernatürlichen Kräften zugewandt hat, einfach weil sie ja seitens ihrer Familie und seitens realen Personen in ihrem Leben keinerlei Schutz erfahren hat und deswegen keine andere Möglichkeit gesehen hat, als sich diesen übernatürlichen Kräften zuzuwenden und irgendwie darauf zu hoffen, darin Schutz zu erfahren.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Das habe ich auch als allererstes gedacht, als wir so angefangen haben, darüber zu sprechen, dass ich schon verstehen kann, dass man sich dann auch so ein bisschen in sowas reinflüchtet.
Ja, und ich glaube, dass man sich dann da so sehr reinflüchtet, dass man das dann eben auch alles irgendwann für real halten kann.
Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube, das menschliche Gehirn kann uns so sehr von sowas überzeugen,
ja,
dass wir das im Nachhinein wirklich glauben. Also dass wir da wirklich fest dran glauben, fest von überzeugt sind und das gar nicht mehr so richtig in Frage stellen auch.
Ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das genauso bei Tracy der Fall war.
Ja, das glaube ich auch.
Und ein Grund, warum dieser Fall so schwer zu recherchieren ist, ist, dass die Medien ihn komplett aufgeblasen haben. Also Tracys Story war ein gefundenes Fressen und es wurde unheimlich viel Geld damit verdient, immer neue Details preiszugeben und die Story so spannend wie möglich zu verkaufen. Rückblickend hat man den Eindruck, dass viele Blätter es dabei nicht so genau nahmen mit den Fakten. Also Hauptsache, das so spannend wie möglich erzählen zu können, ohne wirklich darauf zu achten, ist das jetzt wirklich so passiert oder nicht.
Ja, und auch, ist das wirklich von Bedeutung für die Geschichte? Also ich habe das Gefühl, als wäre das so ein bisschen Klatsch und Tratsch gewesen. Auch alleine, dass sie, wie wurde sie genannt? The Lesbian Vampire Killer.
Ja.
Wo ich mir die Frage stelle, warum ist das richtig, sie so zu nennen? Erstens, es wurde nicht nachgewiesen oder es konnte nicht nachgewiesen werden, ob sie wirklich sein Blut getrunken hat. Also das ist ja einfach nur eine Vermutung bisher. Ich kann mir das schon prinzipiell vorstellen, aber es ist kein Beweis und wir haben da keine handfeste Sicherung dieser Information. Deswegen finde ich das schon weird, das überhaupt als Name für sie zu verwenden. Und dann frage ich mich auch, was genau ist an dem Punkt, dass sie eben auf Frauen steht oder stand, wichtig?
Ja, ja.
Und das hat ja rein gar nichts mit der Tat an sich zu tun.
Ja, total. Und wahrscheinlich haben die Medien damals gedacht, ja, wenn wir ihr diesen Namen geben und da darauf verweisen, dass sie auf Frauen steht, einfach weil das in den 70er Jahren ja noch total das Thema war, wenn man damit irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es sich
war total kontrovers.
Ja, und dass es sich so noch besser verkauft. Also da ging es wirklich nur darum, irgendwie eine spannende Story zu erzählen, aber gar nicht darum, wirklich eine wahre Geschichte oder einen wahren Fall wiederzugeben.
Ja, total. Also das Ganze wurde, wie du schon gesagt hast, total ausgeschmückt und aufgebauscht. Und ich glaube, es sollte einfach so viel Skandalpotenzial haben, wie nur irgendwie möglich.
Ja, und deswegen habe ich uns an dieser Stelle auch zwei Headlines aus der Zeit mitgebracht. Und die beschreiben das, was du eben gesagt hast, sehr, sehr deutlich. Eine Headline lautete: Die Wiege eines Dämons, wie durch ein hasserfülltes Zuhause ein Vampir erschaffen wurde.
Boah, also ja, das hört sich halt echt an, als hätte das, I'm sorry to say, aber die Bild-Zeitung irgendwie getitelt.
Total.
Also, weiß ich nicht. Also, ja, schwierig. Wie ist denn die zweite Headline? Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht wirklich besser ist.
Ja. Die zweite lautet: Die Raserei einer tödlichen Fütterung. Die Mörderin war eine Braut des Teufels.
Boah, also die finde ich ja noch schlimmer.
Ja, ja.
Und auch da wieder einfach nicht auf Fakten basiert. Also, was soll das erstens, das so auszudrücken mit der Fütterung?
Ja.
Ich meine, den meisten Menschen wird schon bewusst sein, dass das Opfer eben auch Freunde und Familie hatte und Hinterbliebene. Ja. Also, wie hört sich das denn dann an?
Ja, ich finde auch, das war genau mein erster Gedanke, dass das Opfer hier total entmenschlicht wird und einfach als Fütterung bezeichnet wird. Also das ist total makaber und einfach nur ekelhaft.
Ja, der ist ja kein Stück Fleisch. Ja. Das ist ein Lebewesen gewesen. Das war ein Mensch, ein Mann mit Gefühlen und mit Freunden und mit einem Leben. Und nicht einfach nur ein Stück Fleisch, das den Hunden zum Fraß vorgeworfen wurde. Also das hört sich so an und das finde ich absolut abartig.
Und das alles in Kombination macht es natürlich sehr schwer, da irgendwie so einen roten Faden zu bekommen, weil man wirklich sich nicht genau darauf verlassen kann, was ist jetzt genau so wirklich passiert und was wurde im Nachhinein nur so aufgebauscht.
Ja, genau. Welche Information ist gesichert? Beispielsweise eben, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, hat sie sein Blut wirklich getrunken?
Ja.
Wenn du den Headlines glauben würdest, dann würdest du davon ausgehen, dass sie das getan hat.
Ja.
Aber wir haben ja selbst gesagt, das kann eben nicht nachgewiesen werden.
Ja, ganz genau. 15%, wenn Frauen töten, ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Napp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneider. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.